Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Nach einem Flugzeugunglück untersuchen normalerweise hunderte Experten akribisch die Absturzstelle. In der Ostukraine ist das derzeit so nicht möglich. Unsere Tagesthemen. Schwierige Spurensuche. Separatisten erschweren die Untersuchung des Flugzeugabsturzes. Zoff um Pkw-Maut. Jetzt streitet sich auch die CSU. Und schweres Busunglück. 10 Menschen sterben auf der A4 bei Dresden. Noch immer ist nicht bewiesen, ob Flug MH17 über der Ostukraine tatsächlich abgeschossen wurde und wer dafür verantwortlich ist. Doch wer immer es war, die Angehörigen der Opfer wollen zu Recht wissen, was mit ihren Liebsten passiert ist. Der Aufklärung steht momentan viel im Wege, besonders die prorussischen Separatisten. Auch im Chaos aus Trümmern und Toten machen sie keine Pause in ihrem Krieg. Die meist maskierten Männer beweisen seit Monaten, dass sie schwer bewaffnet und kampfeslustig sind. Und auch jetzt wollen sie die erkämpfte Kontrolle über das besetzte Gebiet nicht abgeben. Internationale Aufklärer wie von der OSZE haben es da eher schwer. Demian von Osten.
Es ist der zweite Tag am Absturzort für OSZE-Beobachter Alexander Hug. Mit kleinen Fortschritten. Die bewaffneten Männer haben den Schweizer und sein Team heute weiter vorgelassen als gestern. Und die Beobachter durften fast 3 Stunden bleiben. Wir hatten heute auch die Möglichkeit, mit denen zu sprechen, die für diesen Bereich verantwortlich sind, mit Bewohnern eines Dorfes und mit den Spezialisten, die sich um die Bergung der Leichen kümmern. Dass Leichen geborgen werden, konnten sie heute beobachten. Doch es bleiben viele Fragen offen. Was ist mit den anderen Leichen passiert? Wie sehen die Gebiete aus, wo die Beobachter nicht hin dürfen? Und wo sind die Flugschreiber? Die Flugschreiber sind Teil dessen, was wir hier beobachten. Wir machen aber keine spezielle Untersuchung dazu. Unsere Mission ist nicht, den Grund für den Absturz herauszufinden, sondern zu beobachten, Fakten zu überprüfen und diese an die Mitgliedstaaten zu melden. Fakten, die Politiker in Europa und der Hauptstadt Kiew dringend brauchen. Die ukrainische Regierung ist überzeugt, dass von Russland unterstützte Kämpfer das Flugzeug abgeschossen haben. Doch um Belege zu finden, brauchen auch sie die internationalen Beobachter. Der Außenminister weiß, die Zeit rennt davon. Wir müssen den Zugang jetzt ermöglichen, innerhalb der nächsten Stunden. Wir brauchen dafür auch Russland, um klaren Druck auf die Terroristen auszuüben. Aus Moskau kommen aber ganz andere Signale. Die Regierung hier sieht die Ukraine verantwortlich für den Absturz des Flugzeugs. Eine Version, die auf Moskaus Straßen fast alle Menschen teilen. Ich denke, dass es eine kriegerische Provokation ist von den ukrainischen Behörden. Die Kämpfer in der Ostukraine hatten doch gar keine Waffen, um ein Flugzeug so weit oben abzuschießen. Es fehlt offensichtlich an Klarheit über den Absturz. Klarheit, um die sich die OSZE-Beobachtergruppe von Alexander Hug auch morgen wieder bemühen will.
Wenn derzeit jemand an den Mautplänen rumnörgelt, reagiert Horst Seehofer sehr dünnhäutig. Das haben die Opposition und auch der Koalitionspartner SPD schon mehrmals erfahren. Nun aber rumort es in den eigenen Reihen. Nicht nur, dass Finanzminister Schäuble mal wieder seine Bedenken vortrug. Nein, jetzt erdreistete sich auch der bayerische Innenminister Herrmann, für einige Landkreise in Bayern Ausnahmen im Mautkonzept zu fordern. Die CSU kritisiert die CSU. Ausgerechnet beim Vorzeige- und Lieblingsprojekt des Vorsitzenden. Da war das Wochenende für Seehofer gelaufen. Michael Stempfle.
Für die Kabinettsklausur hatte sich die CSU am Tegernsee verabredet, vor malerischer Kulisse. Bei der Pressekonferenz zeigte sich dann aber, dass es hinter den Kulissen nicht ganz so rosig aussieht. Der Parteichef reagiert unwirsch, als er auf seinen Innenminister angesprochen wird. Der hatte heute erstmals eigene Ideen zur Pkw-Maut präsentiert.
Ich halte das jetzt gar nicht für notwendig, dass irgendjemand durch Interviews seinen Senf dazu gibt. Ob aus Berlin oder aus München. Jetzt sollte man den Verkehrsminister das ausarbeiten lassen. Das respektieren wir ja bei jedem anderen Minister auch.
Darum geht es. Einige bayerische Landkreise grenzen ans Ausland, Rosenheim etwa an Österreich. Die Menschen hier pendeln oder fahren zum Einkaufen ins Nachbarland. Eine Maut könnte sie genau davon abhalten, befürchtet der bayerische Innenminister. Sein Vorschlag deshalb: grenznahe Landkreise wie Rosenheim von der Maut verschonen.
Mir geht es darum, dass man so etwas einfach mal prüft. Ich weiß, dass der Bundesverkehrsminister davon nicht begeistert ist.
Ja, der Bundesverkehrsminister hätte auf diesen Ratschlag wohl gern verzichtet. Dobrindt hat schon viel Zweifel an seinem Mautkonzept ertragen müssen. Von der Opposition, von der Schwesterpartei CDU und jetzt sogar aus seiner eigenen Partei. Also nochmal zum Mitschreiben, auch für den Kollegen Herrmann.
In den meisten unserer Nachbarstaaten gibt es Mautsysteme. Ganz selbstverständlich finanzieren wir, wenn wir über die Grenze fahren, an der Infrastruktur unserer Nachbarländer mit. Das Gleiche wollen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Und die Mautsysteme unserer Nachbarländer haben dem europäischen Zusammenwachsen in der Vergangenheit auch nicht geschadet.
Und der CSU-Chef? Am Ende der Klausur wird er lächeln. Und seine Parteifreunde dürften wissen, wie dieses Lächeln zu verstehen ist.
Die Linie der CSU und ihres Vorsitzenden ist ebenso klar wie die Linie der Kanzlerin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das maßgeblich ist.
Was bleibt? Auch innerhalb der CSU scheinen nicht alle voll und ganz überzeugt vom Mautkonzept. Mal sehen, ob sich das noch mal einer zu sagen traut.
In den Nahen Osten. Dort hat auch heute die israelische Armee ihre in der Nacht zum Freitag begonnene Bodenoffensive im Gazastreifen fortgesetzt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Heute zerstörten israelische Soldaten nach offiziellen Angaben mehrere unterirdische Tunnelsysteme der radikal-islamischen Hamas. Diese feuerte weiter Raketen auf Israel. UN-Generalsekretär Ban wird im Nahen Osten zu Vermittlungsgesprächen erwartet. Er will sich für eine Waffenruhe einsetzen. Bei den Gefechten gab es auch heute wieder Tote, unter ihnen viele Zivilisten.
Die israelische Armee durchkämmt den Gazastreifen, sucht in Häusern nach Waffen, Sprengstoff und gewaltbereiten Extremisten. Zwei Soldaten wurden heute bei Feuergefechten mit Hamas-Aktivisten getötet, mehrere verletzt. Kämpfer der Hamas hatten es geschafft, mit israelischen Uniformen nach Israel einzudringen. Sie wurden von Soldaten der Armee gestellt. Die hat inzwischen weite Teile der Region um den Gazastreifen abgesperrt und auch heute massiv Truppen an die Grenze verlegt. Tausende Palästinenser in den Flüchtlingslagern nahe der Grenzregion sind aufgefordert, die Gebiete zu verlassen. Mit gezielten Attacken beschießen die Israelis weiter die Tunnelsysteme der Hamas. Mehr als 50 unterirdische Waffenlager wollen sie schon zerstört haben. Im Gazastreifen werden inzwischen immer mehr Verwundete eingeliefert. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Wenn die Krankenhäuser im Gazastreifen nicht bald neue Medikamente bekommen, dann werden die Menschen hier sterben und die Welt trägt die Verantwortung dafür, klagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums der Hamas. Die Verantwortlichen befürchten, dass die medizinische Versorgung bald komplett zusammenbricht.
In London haben mehrere tausend Menschen gegen Israels Offensive im Gazastreifen protestiert. Sie forderten Frieden und ein freies Palästina. Der Protestzug führte vom Sitz des britischen Premierministers in der Downing Street zur israelischen Botschaft. In Paris kam es bei einer nicht genehmigten Kundgebung gegen Israel zu Ausschreitungen. Bis zum Abend nahm die Polizei 38 Personen fest. Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess Zschäpe hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge nun eine Begründung beim Oberlandesgericht München abgegeben, warum sie nicht mehr von ihren Pflichtverteidigern vertreten werden will. Nach ARD-Informationen kritisiert sie die Verhandlungsführung ihrer Anwälte. Von einem grundsätzlichen Streit sei aber keine Rede. Auch gebe es keinen Hinweis darauf, dass Zschäpe ihr Schweigen im Prozess brechen wolle. Eine Gerichtssprecherin wollte sich dazu nicht äußern und erklärte, das Verfahren werde voraussichtlich kommenden Dienstag fortgesetzt. Auf einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Das mit mehr als 600 Passagieren offenbar völlig überfüllte Schiff war auf dem Weg von Libyen nach Italien. Medien berichten, 18 Menschen seien im Inneren des Schiffes vermutlich erstickt. Ein weiterer starb während der Rettungsaktion eines Frachtschiffes. Der Flüchtlingsstrom auf dem Mittelmeer reißt nicht ab. Allein heute hat ein italienisches Marineschiff in Salerno mehr als 2.100 gerettete Flüchtlinge an Land gebracht. Viele von ihnen benötigen medizinische Hilfe.
Es war mitten in der Nacht, als an den Reisenden auf ihrer Fahrt Richtung Westen die ruhige Landschaft Sachsens vorbeizog. Doch mit einem Mal nahm die Fahrt auf der A4 ein tödliches Ende. Im Stadtgebiet von Dresden streifte ein Reisebus zuerst einen anderen Bus, geriet dann auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Kleinbus. 10 Menschen starben, fast 70 wurden verletzt, einige schweben in Lebensgefahr. Die meisten Opfer kamen aus Polen, die einen waren wohl auf dem Weg in den Urlaub, die anderen wollten nach Hause. Sibylle Licht.
Das schreckliche Ende einer Fahrt durch die Nacht. Der Reisebus eines polnischen Unternehmens stürzt 10 Meter in die Tiefe. Nachts gegen 2 Uhr gerät er auf die Gegenfahrbahn und überrollt diesen Kleintransporter. Zuvor war der Bus aus Polen auf einen anderen aus der Ukraine aufgefahren und hatte dann die Mittelleitplanke durchbrochen. Mehrere Schwerverletzte schweben auch Stunden nach dem Unfall in Lebensgefahr.
In meiner 36-jährigen Tätigkeit bei der Berufsfeuerwehr habe ich so einen Einsatz noch nicht erlebt. Mit einer derart großen Anzahl von Verletzten und Toten.
Den Helfern wird viel abverlangt. Die meisten Opfer forderte der Unfall in diesem Kleinbus. Sie alle kamen aus Polen. Der Reisebus, der den Unfall ausgelöst hat, soll mit 2 Fahrern besetzt und erst am 8. Juli technisch überprüft worden sein.
Zur weiteren Aufklärung des genauen Unfallhergangs, auch zur Unfallursache, werden wir natürlich jetzt die gesicherten Spuren auswerten. Wir werden natürlich auch schauen, wie weit die Fahrtenschreiber auswertbar sind. Wir werden auch mit Hilfe eines Gutachters nochmal die betroffenen Fahrzeuge uns näher ansehen und dann natürlich die Insassen der Fahrzeuge auch befragen.
Einige Opfer konnten noch nicht identifiziert werden. Am Mittag wurde die Autobahn A4 bei Dresden nach stundenlanger Vollsperrung wieder freigegeben.
Zum Sport. Und da starten wir heute mit dem Weltfest des Pferdesportes, dem CHIO in Aachen. Das ist das größte Reitturnier der Welt. Alle Stars sind am Start und auch das Millionenpferd in der Dressur namens Totilas. Ocker Gundel, und das präsentierte sich heute nach langer Pause in Bestform.
Ja, absolut. Das Dressurviereck in der Aachener Sörs ist für Totilas das, was Wimbledon für Boris Becker war. Sein Wohnzimmer. Und heute zog Totilas mit Becker gleich, denn es war sein dritter Triumph in Aachen. Und es war deshalb ein ganz besonderer Sieg, weil es der vorläufige Höhepunkt seines Comebacks war. 2 Jahre lang war Totilas nicht gegangen, weil er selbst verletzt oder sein Reiter Matthias Rath krank waren. Und das Wunderpferd Totilas ist nicht nur Publikumsliebling in Aachen, sondern auch in den sozialen Netzwerken steht er wirklich hoch im Kurs. Hat zum Beispiel bei Facebook mehr als 18.000 Fans. Und ein Edelfan, der erlebte den großen Moment von Totilas heute live im Stadion mit.
Fußballweltmeister Thomas Müller und seine Gattin Lisa lieben den Dressursport und sie genießen Totilas. Mit großer Ausstrahlung, leichtfüßig und zugleich kraftvoll, gewinnt er mit seinem Reiter Matthias Alexander Rath den Grand Prix Special. Ohne einen einzigen Fehler erreichen beide ein Top-Ergebnis von 84,529% und lassen die Olympiasieger Charlotte Dujardin und Vallegro hinter sich. Dem seit 2 Jahren ungeschlagenen Paar aus Großbritannien unterliefen vor allem Fehler in den fliegenden Galoppwechseln. Thomas Müller ahnt, mit einem Totilas in dieser Form kann Deutschland vielleicht auch Dressurweltmeister werden.
Ganz genau, denn Ende August beginnt die Reit-WM in der Normandie in Frankreich. Bestens für die WM gerüstet sind auch die deutschen Vielseitigkeitsreiter. Die gewannen, angeführt von Weltmeister Michael Jung in Aachen, zum 3. Mal in Folge den Nationenpreis mit der Mannschaft. Und das war längst noch nicht alles, denn Sandra Auffahrt sicherte sich außerdem zum 1. Mal in ihrer Karriere die Einzelwertung. Im Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 läuft ein spannender Zweikampf zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Die beiden Teamkollegen bei Mercedes liegen auf Platz 1 und 2 in der Fahrerwertung. Platz 1 im Qualifying für den großen Preis von Deutschland in Hockenheim sicherte sich heute, wie so oft in dieser Saison, Nico Rosberg.
Für den läuft es gerade richtig gut.
Ja, ist super gelaufen auf jeden Fall. Freut mich sehr. Und perfekter Start ins Wochenende halt, ja klar. Und das ist auch die beste Ausgangsbasis für morgen.
Nico Rosberg gelingt auch bei schwierigen Bedingungen. Die Asphalttemperaturen steigen auf über 50 Grad und erschweren damit die Haftung der Reifen. Wieder einmal eine optimale Runde. Von Startplatz 6 beginnt Sebastian Vettel sein Heimrennen auf dem Hockenheimring. Der zweite Silberpfeilpilot Lewis Hamilton kommt dagegen wegen eines Bremsdefektes über Startplatz 16 nicht hinaus. Für Nico Rosberg ist es bereits die 5. Pole Position in dieser Saison.
Die besten Radfahrer der Welt durchqueren gerade Frankreich. Die 14. Etappe der Tour de France gewann Rafał Majka. Der Pole war bei der Bergankunft der zweiten schweren Alpenetappe 24 Sekunden schneller als der gesamtführende Vincenzo Nibali. Der Italiener baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus und fährt weiter im gelben Trikot. Im sogenannten weißen Sport gab es mal wieder große Tennismomente am Hamburger Roten Baum. Beim ATP-Turnier standen gleich zwei Deutsche im Halbfinale. Beide scheiterten allerdings. Philipp Kohlschreiber unterlag Leonardo Mayer aus Argentinien in zwei Sätzen. Und auch der erst 17-jährige Lokalmatador Alexander Zverev verpasste gegen David Ferrer den Einzug ins Finale. Die ganze Woche begeisterte das vielleicht größte aktuelle deutsche Tennistalent sein Hamburger Publikum bis heute.
Heute war nicht sein Tag. Das lag aber weniger an Alexander Zverev. Das erste Match gegen einen Top-10-Spieler der Weltrangliste. Eine große Erfahrung.
Es ist ein ganz anderes Level und ich hoffe, irgendwann werde ich es auch erreichen. Aber ich muss noch sehr viel daran arbeiten und ich habe halt genau gesehen, was mir noch fehlt.
David Ferrer, noch eine Nummer zu groß für den erst 17-jährigen Zverev. Der Spanier spielerisch und athletisch klar überlegen. 0:6 und 1:6 verlor der Hamburger das Halbfinale am Roten Baum. In der Weltrangliste aber klettert er auf Platz 160. Eine tolle Woche für ihn und seine Fans.
Heute konnten die leider mir auch nicht helfen. Aber ich meine, ich bedanke mich auch bei denen. Und ja, ich werde auch nächstes Jahr wiederkommen und vielleicht genauso gut spielen, wenn nicht besser.
Hamburg, vielleicht ja der Beginn der großen Profikarriere des Alexander Zverev.
Ja, aber das war jetzt für ihn auf jeden Fall erstmal die Woche seines Lebens. Und vielleicht, meine Damen und Herren, ist für Sie heute der Tag Ihres Lebens gekommen. Der Tag mit einem Sechser im Lotto. Hier sind die Glückszahlen. Sie lauten 5, 6, 19, 34, 41, 49. Die Superzahl ist die 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Was war das heute für ein heißer Tag? Ein Tag, den man eigentlich in der Eistonne von Per Mertesacker hätte verbringen wollen. Fast alle hatten dieselbe Idee, ab Richtung Wasser. Wobei in diesem Karlsruher Freibad die Frage war, ist das noch Abkühlung? Ein Bad mit so vielen Menschen. Da hatte es dieser Herr hier in Bad Hersfeld entspannter. Er legte sich einfach unter die Fontäne eines Brunnens. Carsten Schwanke, brauchen wir denn für morgen auch wieder ein paar Ideen zum Erfrischen?
Ein ganz klares Ja. Ich denke, das gilt vor allem für alle Menschen in der Osthälfte Deutschlands, auch im Südosten, wo es morgen sogar noch wärmer wird, als es dort heute war. 33 bis 36 Grad werden im Osten morgen erreicht. Aber wir schauen zunächst auf den Westen, denn dort passiert etwas anderes. Schon jetzt haben wir wieder eine Gewitterlage und zwar vor allem über Nordfrankreich, wo zum Teil Tennisball große Hagelkörner herunterkamen. Wir sehen aber auch, wie diese Gewitter ganz aktuell an uns vorbei Richtung Nordsee weiterziehen. Morgen werden sie aber bei uns sein. Schauen wir sofort auf den Wolken und Niederschlagsvorschaufilm. Und da sehen wir, dass die dicken, großen Regen- und Gewitterwolken immer näher kommen. Und das Eigentliche passiert in der Nacht von morgen Sonntag auf Montag. Also morgen Abend beim Wetter in den Tagesthemen. Dann werden wir wahrscheinlich genau mittendrin stecken und schon die ersten sehr, sehr schweren Gewitter- und Regenschauer dokumentieren können. Heute Nacht wird es meistens noch ruhig bleiben. Vielleicht kommt in der zweiten Nachthälfte schon ein erstes Gewitter im äußersten Westen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in der Eifel an. Ansonsten bleibt es noch trocken. Aber vor allem, es wird eine sehr warme, eine laue Nacht. Temperaturen 17 bis 22, örtlich 23 Grad. Morgen Vormittag dann noch einmal verbreitet viel Sonnenschein, vor allem im Nordosten, im Osten und auch im Südosten, während wir im Westen schon viele Wolken haben und auch schon erste Schauer oder Gewitter. Am Nachmittag sammelt sich das Ganze und im Verlaufe des Nachmittags oder spätestens am Abend wird es dann teils kräftige Gewitter und Regenschauer zum einen im Nordwesten geben und zum anderen so von Baden-Württemberg rüber bis nach Bayern. Hier die kräftigsten Gewitter, vor allem im Alpenvorland. Die Temperaturen erreichen mit Sonnenschein im Osten 34 bis 36 Grad. Unter diesen Wolken sind es dann nur noch 25 bis 27 Grad. Der Wind weht zum einen in der warmen Luft aus östlichen, mit diesen Wolken dann eher aus südwestlicher Richtung. Am Montag gibt es nach dieser Gewitternacht zum Montag hin viel, viel Regen, vor allem in der gesamten Südhälfte. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter und aus Norden kehrt die wärmere Luft auch allmählich wieder in den Süden zurück. Das heißt also, auf jeden Fall bleibt uns der Sommer erhalten.
Dankeschön, Carsten Schwanke. Und ich hoffe, Sie können trotz tropischer Nacht irgendwie gut schlafen. Hier folgt das Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau meldet sich dann um 0:55 Uhr und uns gibt es morgen wieder. Bis dahin.